Ausgesprochen friedlich. Podcast Peace.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Freitag, der 21. Januar 2022. Morgen wird der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen ein Jahr alt. Wir sprechen darüber mit Ariane Detloff, Journalistin und Friedensaktivistin aus Köln, und Heidi Kassai von der Internationalen Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen, ICAN. Mein Name ist Stefanie Intfehn. Liebe Ariane, du bist 78 Jahre alt, arbeitest als Redakteurin der Zeitschrift Kontraste, Zeitung für Selbstorganisation, und engagierst dich bei der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Am 23. Juli 2018 bist du mit 6 anderen Pazifisten und Pazifistinnen durch ein Loch im Zaun auf die Start- und Landebahn des Bundeswehrflughafens in Büchel in der Eifel gegangen. In Büchel übt die Bundeswehr täglich den Abwurf von Atombomben. Die Bomben gehören den USA. Deutsche Piloten werfen im Kriegsfall die Atombomben ab. Dazu gibt es eine Vereinbarung zwischen den USA und Deutschland. Das ist die sogenannte nukleare Teilhabe. Dort in Büchel habt ihr symbolisch Blumensamen ausgestreut, also Saatbomben abgeworfen und musiziert, als ihr da auf der Landebahn standet. Ein Jahr später hast du mit insgesamt 16 weiteren Menschen erneut die Zäune in Büchel überwunden. Ihr habt einen zivilen Sicherheitsbereich erklärt, ein atombombenfreies Frühstück abgehalten und auf dem Militärgelände ein Sit-in für die Abschaffung aller Atombomben veranstaltet. Damit habt ihr die Atomkriegsübung der Bundeswehr zeitweise unterbrochen. Jetzt sollte man meinen, dass solche Übungen hier in Deutschland und überhaupt illegal sind. Am 6. Januar standest du vor dem Landgericht Koblenz. Warum warst du da und wie ist es ihr da ergangen?
Die Staatsanwaltschaft hat uns angeklagt wegen Hausfriedensbruch, obwohl da gar kein Haus war und schon gar kein Frieden. Wir wurden verurteilt, ich zu 40 Tagessätzen, 30 Euro ersatzweise Haft. Und ich habe mich dagegen gewehrt mit einem Berufungsprozess und habe selbst die Bundesregierung verklagt, weil diese Atomwaffen in Büchel vollkommen illegal dort stationiert sind. Ihre Stationierung verstößt zum Beispiel gegen den Nichtweiterverbreitungsvertrag für Atomwaffen, den Atomwaffensperrvertrag. Und gegen das Grundgesetz, das ja uns das Recht auf Leben und Unversehrtheit garantiert, und auch eben gegen den Atomwaffenverbotsvertrag, dessen Geburtstag wir heute feiern. Dieser Ausgang des Prozesses war sehr enttäuschend für uns und wir hatten einen Zeugen geladen, den Informatiker Professor Blasius, der genau zu diesem Thema forscht, nämlich Atomkrieg aus Versehen. Es gab schon über 40 beinahe Katastrophen, weil auch Algorithmen sich irren können. Nach dem Prozess waren wir zusammen mit Professor Blasius im Café und er hat uns gesagt, was er dem Gericht hätte erklären können.
Die Daten, die Frühwarnsystemen zugrunde liegen für Entscheidungen, auch für automatische Entscheidungen, sind unsicher und unvollständig. Und deshalb müssen Annahmen getroffen werden. Aber diese Annahmen können falsch sein. Und es können nur Entscheidungen getroffen werden, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gelten. Aber die Entscheidungen können falsch sein.
Entscheidungen können falsch sein, ja. Und dann ist alles zu spät. Bei der zivilen Atomenergie brauchte es ja erst Tschernobyl und Fukushima, bevor ein Ausstieg beschlossen wurde. Aber bei Atomwaffen ist dann wirklich gar nichts mehr möglich. Dann sind wir alle tot und die Erde ist verseucht. Diese Atombomben in Büchel sollen jetzt sogar noch modernisiert werden, wie es heißt. Wir nennen das aber Aufrüstung, denn die neuen Bomben sollen zielsicherer sein und ausdrücklich, damit sie besser einsetzbar sind. Das ist doch eine Katastrophe.
Ja, du warst ja auch in Japan und hast dir dort in Hiroshima angeguckt, wie Atombomben sich auswirken können, wenn sie denn wirklich zur Explosion kommen.
Ja, dort gibt es ein Friedensmuseum, was die Folgen dieses Atombombenabwurfs auf die Städte Hiroshima und Nagasaki betrifft. Es war kaum auszuhalten. Die Menschen, die nah dran waren am Ground Zero, sind einfach verdampft. Und man konnte in dem Film noch ihre Schatten an der Wand sehen. Das ist alles, was von ihnen übrig geblieben ist.
Was war das für ein Film?
Das war ein Film über die Folgen der Atombomben auf Hiroshima. Da sah man auch, wie die Hautfetzen herunterhingen von den Armen und den Körpern der Betroffenen. Und ich war auch da im Krankenhaus, wo Sadako Sasaki gelegen hat, ein kleines Mädchen, 12 Jahre alt, das unter den Strahlenfolgen des Atombombenabwurfs litt. Und dieses Mädchen hat fest an die Legende geglaubt, dass wer 1000 Kraniche aus Papier faltet, dann einen Wunsch offen hat. Und sie hat sich natürlich gewünscht, gesund zu werden. Aber sie hat knapp vor dem 1000. Kranich dann doch sterben müssen. Wir haben hier in Köln einen Gedenkstein für diese Atombombenopfer in Japan, wo wir jedes Jahr zu deren Gedenken dann eine kleine Veranstaltung machen, am 6. oder 9. August. Am 9. August fiel die zweite Atombombe auf Nagasaki.
So seit Jahrzehnten kämpfen die Menschen für die Abschaffung der Atombomben. Seitdem die ersten gefallen sind, ist eigentlich klar, dass ein Atomkrieg nicht stattfinden darf. Was gibt es denn eigentlich alles schon, liebe Ariane, wo wir sagen können, da gibt es schon Erfolge? Worauf können wir uns denn schon beziehen?
Es gab einen Parlamentsbeschluss in der Bundesrepublik und da hieß es, dass die Atomwaffen abgeschafft werden sollen. Da haben fast alle Parteien zugestimmt. Die Linke hat sich enthalten, weil sie einen noch weitergehenden Beschluss bevorzugt hätte. Es gab 2009 schon einen Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP. Und da ist auch beschlossen worden, diese Atomwaffen abzuschaffen. Nichts dergleichen ist passiert. Angela Merkel hat gesagt, ja, das mussten wir so beschließen wegen Westerwelle damals. Der hat darauf bestanden, dass die Atomwaffen abgeschafft werden sollen. Aber das ist mit den USA nicht zu machen und deswegen haben wir das fallen lassen.
Guido Westerwelle war der damalige Außenminister und der Parlamentsbeschluss fand statt im Jahr
2010. Hat der Parlamentsbeschluss stattgefunden, der aber auch nicht eingehalten wurde. Außerdem gibt es den Beschluss eines Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs von bereits 1996. Dort sind Atomwaffen generell für völkerrechtswidrig erklärt worden. Ja, und unser Grundgesetz verbietet ja solche Angriffswaffen auch auf jeden Fall. Die Bundeswehr ist ja eigentlich nur zur Landesverteidigung bestimmt.
Und was sagt die Bevölkerung zu Atomwaffen?
In allen Umfragen ist die Bevölkerung mit großer Mehrheit gegen die Atomwaffen. Also allgemein, aber speziell auch die hier in unserem Land. In Büchel sollen noch 20 Atomwaffen bereitgehalten werden.
Also das heißt, im Völkerrecht gibt es Grundlagen, Das Parlament hat beschlossen, es gab mal einen Koalitionsvertrag, es gibt die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Eigentlich ist es erstaunlich, dass diese Atomwaffen noch hier sind.
Oh ja, und wir haben ja auch schon sämtliche anderen Mittel ausgeschöpft. Wir haben Demonstrationen gemacht, wir haben Eingaben gemacht, wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das alles hat bisher nicht zum Erfolg geführt. Und deswegen haben wir jetzt zum zivilen Ungehorsam gegriffen. Der hat ja historisch schon viele Erfolge feiern können. Zum Beispiel die englischen Suffragetten haben für uns Frauen das Wahlrecht erkämpft.
Wann war das?
Das war bereits im vorvorigen Jahrhundert. Und Gandhi, der große Pazifist aus Indien, hat ja gegen die englische Kolonialherrschaft die Befreiung Indiens erkämpft. Und Martin Luther King in den USA hat die Bürgerrechte für die schwarze Bevölkerung in Kraft gesetzt. Allerdings sind die ja bis heute noch nicht richtig umgesetzt worden, aber immerhin in Teilen. Und es gibt wegweisende Gerichtsurteile in Schottland und in der Schweiz, wo zivil ungehorsame Menschen auch wegen Hausfriedensbruch freigesprochen wurden, weil das höhere Rechtsgut betroffen war. Also ein kleiner Verstoß, eine Regelwidrigkeit zählt nicht so viel wie die Rechtswidrigkeit der Stationierung der Atomwaffen. Darum ging es in Schottland, wo auch Atomwaffen waren oder noch sind. Und in der Schweiz haben Umweltaktivistinnen das Foyer einer Bank besetzt und dort Tennis gespielt, weil der Tennisprofi Roger Federer für diese Bank Reklame gemacht hat. Und diese Bank macht umweltschädliche Geschäfte. Dagegen wurde mit dem Go-In und mit den Tennisspielen protestiert. Da gab es dann auch die Anklage Hausfriedensbruch. Aber der Richter dort hat gesagt, das war zu vertreten, weil auch das höhere Rechtsgut hier Vorrang hat. Das aktuellste Beispiel ist ja Gorleben. Da hat die Bundesregierung beschlossen, ein Endlager für Atommüll einzurichten. Und die Bevölkerung dort und viele Demonstranten und Demonstrantinnen haben ja gegen die Castortransporte mit Atommüll protestiert. 40 Jahre lang hat dort der Widerstand gebraucht, bis dann endlich jetzt entschlossen wurde, nein, Gorleben ist als Endlager nicht geeignet.
Ich habe noch eine Frage, Ariane. Du sagtest vorhin zu Martin Luther King, die Bürgerrechte für die schwarze Bevölkerung seien nicht ganz in Kraft gesetzt worden. Was meintest du damit?
Dass immer noch schwarze Menschen in den USA anders behandelt werden als Weiße. Und das geht hin bis zu den Polizistenmorden, die ja da leider immer wieder vorkommen.
Das ist dann der Unterschied zwischen dem geschriebenen Gesetz und dem, wie es dann gelebt wird.
Ja.
Das bleibt dann ein.
Die Juristen verlangen ja immer von uns, wir sollten mildere Mittel anwenden und nicht etwa Zäune aufschneiden. Aber die milden Mittel haben vollständig versagt. Und deswegen fürchten wir die Atomwaffen weiterhin. Nicht nur den Atomkrieg aus Versehen, sondern Atomraketen sind Magneten, haben wir schon in den 80er Jahren gesagt. Und ziehen ja eventuelle gegnerische Atomwaffen an. Und dieses Damoklesschwert, das hängt jetzt weiter über uns allen, jeden Tag.
Hören wir dazu noch einmal Professor Karl-Hans Blasius.
Ja, also das Problem für die Zukunft, einen Atomkrieg oder einen Atomkrieg aus Versehen zu verhindern, ist schon sehr groß, weil das Risiko wird stark wachsen, auch im Hinblick auf die Klimakrise. Es wird Krisen geben, weil Fehlalarme in Frühwarnsystemen sind dann gefährlich, wenn es Krisen gibt, sodass man eventuell sogar mit einem Angriff wartet oder den zumindest nicht ausschließt. Dann wird es gefährlich.
Die Friedensbewegung fordert, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Dazu reden wir jetzt mit Heidi Kassai aus Bingen am Rhein, die seit mehreren Jahren ehrenamtlich bei ICAN aktiv ist. Das ist die internationale Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen. Hallo, liebe Heidi. Schön, dass du dabei bist. Morgen wird der Atomwaffenverbotsvertrag ein Jahr alt. Wie viele Staaten haben ihn bis jetzt ratifiziert? Kannst du uns das sagen?
Bis jetzt haben 59 Staaten ratifiziert, also sind dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten. Darüber hinaus gibt es noch 86 Unterzeichnerstaaten, die den Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen. Insgesamt also 2/3 aller Staaten weltweit.
Das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Welche europäischen Staaten sind denn dabei, Heidi?
Von Europa haben ja nur einige ratifiziert. Das ist Österreich, die Vatikanstadt, Irland, Liechtenstein und Malta. Die kommen auf jeden Fall. Aber es kommen auch noch aus Europa Beobachterstaaten dazu. Und zwar Norwegen, Schweden, Finnland, die Schweiz und Deutschland. Dabei ist Deutschland ein bisschen herausragend, weil es einerseits NATO-Staat ist und auch ein nuklearer Teilhabestaat. Norwegen ist nur NATO-Staat. Also das sind jetzt da nochmal beobachtermäßig 5 weitere Länder.
Es wird ja immer wieder moniert, dass die großen Staaten, insbesondere die Atomwaffenbesitzenden, sich verweigern. Und dann wird gesagt, das mache den AVV wirkungslos. Was antwortest du darauf?
Also es macht den AVV keineswegs wirkungslos. Und natürlich ist es so, dass die 5 Atommächte ihre Sicherheitspolitik auf den Einsatz oder die Drohung mit Atomwaffen aufbauen. Und natürlich lehnen sie deshalb den Verbotsvertrag ab. Aber das Umdenken ist ein Prozess, der nicht über Nacht geht. Und das spüren wir jetzt schon auch deutlich. Es gibt tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Also immer mehr Staaten schließen sich dem Atomwaffenverbotsvertrag an. Immer mehr Finanzinstitute stoppen ihre Investitionen in Atomwaffen. Und das Wichtigste, Staaten kommen unter Druck mit der Frage, warum sind Sie als Staat X bereit, die eigene Bevölkerung durch veraltete Sicherheitspolitik zu bedrohen mit inzwischen verbotenen Mitteln?
Das heißt, ist das so ähnlich wie bei dem Vertrag über die Landminen und bei dem Vertrag über das Verbot der chemischen und der biologischen Massenvernichtungswaffen, wo ja auch nicht alle Staaten unterzeichnet haben, aber dennoch wirken diese Verträge. Kann man sich das so erklären? Ist das die Logik dahinter?
Ja, es geht vor allem um den Ächtungsprozess. Also man rechnet immer damit, dass es mehrere Jahre braucht, bis die Staaten wirklich diesem Ächtungsprozess folgen und ein Paradigmenwechsel stattfinden kann. Und das beste Beispiel ist das Verbot von Landminen vor etwa 25 Jahren. Da das auch so funktioniert hat, ist das auch ein bisschen das Beispiel, wonach wir uns richten.
Warum tritt Deutschland nicht einfach dem Vertrag bei?
Ja, die Bundesregierung sagt in dem Koalitionsvertrag, solange Kernwaffen in der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben.
Und was antwortet ihr dann in ICAN auf dieses Argument?
Also wir versuchen, erste Schritte in Richtung nukleare Abrüstung zu ermutigen. Wir versuchen, die Bundesregierung davon auch zu überzeugen, dass sie auch in der NATO sein können ohne nukleare Teilhabe. Wir versuchen auch die anderen Länder, Belgien, Niederlande und Italien, mit ins Boot zu holen als nukleare Teilhabeländer in Europa und einen Beitritt anzustreben, damit Deutschland nicht alleine diesen Schritt macht. Und wir versuchen natürlich auch die nukleare Abschreckungsstrategien als völkerrechtswidrig zu brandmarken.
Deutschland wird jetzt Beobachter in der Staatenkonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag. Was bedeutet das jetzt eigentlich?
Wir sehen das als sehr großen Erfolg, weil Deutschland eigentlich auch international dafür applaudiert wird, dass sie diesen Schritt macht. Zum einen als NATO-Mitgliedstaat, aber auch als nukleare Teilhabeland. Das ist sehr ungewöhnlich. Und in dem Koalitionsvertrag steht ja auch, dass Deutschland in enger Absprache mit den Alliierten als Beobachter bei der Vertragsstaatenkonferenz die Intention des Vertrags konstruktiv begleiten will. Das heißt, das hört sich sehr positiv an. Und ich glaube, dass wir da wirklich ein ganz großes Plus rausholen können für unsere Arbeit bei ICAN.
Welche Aktionen macht ihr jetzt morgen? Und wie geht's weiter? Wo kann man sich informieren, wenn man mitmachen möchte?
Wir haben vom 22. Januar bis 22. März die erste Phase, die wir in diesem Jahr angehen. Am 22. Januar, das ist ja morgen, da wird vor dem Berliner Reichstag mit Schirmen eine Aktion stattfinden. Darüber kann man sich informieren auf der Seite nuclearban.de. Und alle Städte in Deutschland können sich auch in ihren Städten daran beteiligen, dass an einer Aktion, die heißt Licht im Dunkeln. Und am 22. März wiederum, da ist der erste Tag der Vertragsstaatenkonferenz, da wird es auch eine Aktion in Berlin geben vor dem Auswärtigen Amt mit Forderungen, den Vertrag beizutreten und keine Atombomber zu kaufen.
Heidi, was ist eigentlich dein Eindruck? Ist das ein sicherheitspolitisches Projekt, die nukleare Teilhabe, oder geht es doch eher um Industriepolitik und um Hightech-Industrien und Industrielobbyismus?
Also der wirtschaftliche Faktor ist natürlich sehr, sehr stark. Wir versuchen da durch Aktionen eine Kampagne zu starten, die heißt Don't Bank on the Bomb. Im letzten Jahr können wir wirklich sagen, 127 Finanzinstitute haben ihre Investitionen in Atomwaffenproduktion gestoppt, weil sie auch von ihrem Image her nicht zeigen wollten, dass sie in Massenvernichtungswaffen investieren. Also das funktioniert sehr gut, diese Ächtung im wirtschaftlichen Sektor. Trotzdem ist es noch ein sehr, sehr starker Motivator, warum Atomwaffen immer noch verbreitet werden, warum sich das lohnt. Da ist eine riesen Lobby dahinter, was auch für uns natürlich schwierig ist.
Hängt das Future Combat Air System mit dieser Atombombenstrategie zusammen?
Man muss schon sagen, dass weltweit überall aufgerüstet wird, und leider hat die Pandemie das auch nicht verhindern können. Trotz Pandemie gibt es also überall Investitionen ohne Ende in Aufrüstung. Und unsere Sorge ist auch, dass Deutschland versucht, mit Frankreich jetzt in ihre Strategie mit diesem FCAS einzugehen und vielleicht dadurch eine Liaison mit Amerika ein bisschen abzulösen. Aber es ist wirklich keine, es ist nochmal ein Beweis dafür, dass dieser wirtschaftliche Sektor sehr, sehr stark reinwirkt, dass es natürlich eine Rüstungsindustrie ist, die dahinter steckt.
Das sind alles finstere Themen, Heidi. Was macht denn Spaß bei ICAN?
ICAN ist für mich eine wahnsinnige Erfolgskampagne. Wir haben viele, viele Erfolge zu feiern, nicht nur den Friedensnobelpreis und das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags, sondern jetzt auch die Schritte, die wir gehen können mit dem Atomwaffenverbotsvertrag, weil das ist eigentlich ein Mittel, womit wir Schritt für Schritt diese nukleare Abrüstung verwirklichen können und die Geschichte verändern können, die Massenvernichtungswaffen loszuwerden für immer. Und das macht natürlich super Spaß, weil es ist ein Erfolg nach dem anderen.
Liebe Ariane Detloff, liebe Heidi Kassai, wir danken euch ganz herzlich für das Gespräch.